Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 642. Heute blicken wir zurück auf das Wrestling-Jahr 1992 und wieso dieses Jahr etwas ganz Besonderes für deutsche Wrestling-Fans war. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. 1992, für mich auch ein ganz besonderes Jahr, aber das wirst du mich wahrscheinlich gleich als erstes fragen.
Ja, das Thema kam auf jeden Fall von dem guten Showstopper, der uns das per Discord eingeschickt hat. Und ich habe mir gedacht, wir wollten ja eh ein Retro-Thema machen. Und ich hatte schon seit längerem mal so Jahresrückblicke ins Auge gefasst. Und das Jahr 92 ist ja ein sehr populäres Thema. Wir haben letztens noch den SummerSlam 1992 und dessen Geschichte beleuchtet. Jetzt gehen wir auf das gesamte Jahr ein. Und ich weiß genau, dass ihr solche Nostalgiegeschichten liebt und mögt. Wir mögen es, darüber zu sprechen. Entsprechend passt das ja auch ganz hervorragend. Wer noch mehr Aktuelles auch hören möchte, der schaut natürlich gerne bei den Supporter-Kanälen vorbei. Da haben wir das Magazin jetzt gehabt. Markus und ich haben über die erste Episode der Netflix-Doku Mr. McMahon gesprochen. Wir haben auch noch was anderes Retromäßiges gehabt. Wir haben das Golden Years Watch Along zum SummerSlam 91 gehabt. Da gehen wir also nochmal ein Jahr zurück, was aber auch ganz gut ist für dieses Jahr, um sich das nochmal so vor Augen zu führen, was da so passiert ist. Also ganz, ganz viel, was es hier zu hören gibt. Und nächste Woche geht's natürlich weiter. Da haben wir dann Preview und Review zu WWE Bad Blood im Köcher. Die zweite Episode der McMahon-Doku besprechen wir da und noch einiges mehr. Also derzeit lohnt es sich wirklich auch wieder bei uns dabei zu sein. Die Nächte werden länger, die Abende werden länger, es ist kälter, man kann mehr Podcasts hören. Shaggy, ist doch eigentlich gerade ideal, um dann eben auch Supporter zu werden, oder?
Genau, wobei man natürlich nicht nur nachts oder im Dunkeln Podcast hören kann, sondern auch, auch den ganzen Tag über. Ja, und aber es ist vollkommen richtig, also Podcast hören, gerade Headlock hören mit so vielen exklusiven Inhalten, die wir hier auch präsentieren, das lohnt sich schon, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Gerade wir zwei sind ja sehr im Supporter-Bereich aktiv.
Genau, wir sind da sehr aktiv und befüttern euch da mit ganz viel Content. Wir waren jetzt auch im Magazin ja dazugegen, aber wir wollen jetzt auch nicht nur hier so eine Werbeshow machen. Ihr wisst, wie ihr uns da unterstützen könnt. Die Link findet ihr wie immer in den Shownotes oder dann eben auch in den entsprechenden Bereichen auf unserer Website. Shaggy, das Jahr 1992, du warst damals gerade mal schnittige 25, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, zumindest nicht das ganze Jahr über. Erst gegen Ende des Jahres war ich 25.
Okay. Das Jahr 92, wenn du dich so als daran zurückerinnerst, wie warst du damals? Was für Wrestling-Erinnerungen hast du da?
Ja, du hast auf jeden Fall falsch gerechnet, aber ist ein anderes Thema.
Das war auch nur ein Witz.
Ja. Jedenfalls, also ich, für mich ein tolles Jahr, weil ich ja schon vorher Wrestling-Fan war, auch schon 3 Jahre zuvor. Und das bei meinen meisten Schulkameraden gar nicht so bewusst oder war oder es angekommen war. Das Thema Wrestling zumindest, ich schon. Und als dann Wrestling auch immer größer wurde in Deutschland, als wirklich die WWF-Stars, auch große Stars in Deutschland waren, die Bravo berichtet hat, Bravo Sports, als es, vielleicht reden wir über ein paar Dinge noch, die Trading Cards, die es schon 91 gab, das Sammelsticker-Album von Merlin, das ich auch hatte, dieses Rote, falls ihr euch dran erinnert, aus 92, die ganzen Hasbro-Figuren, die gerade auch in den Jahren rauskamen und, das ist ja nur ein Teil, die natürlich European Rampage Tour, darüber müssen wir alles jetzt gleich noch reden, das war so ein Jahr, ich glaube, das beste Jahr für einen Wrestling-Fan, weil da Wrestling in Deutschland richtig angekommen war und man seine große Leidenschaft, die ich ja schon vorher hatte, dann mit so vielen anderen teilen konnte. Ich kenne viele aus meinem Bekanntenkreis, die für die das Jahr 92 auch der Einstieg war in dieses tolle Business. Viele haben das Business auch wieder verlassen, aber so ja. 92, da startete der Riesenboom, der wohl so groß nie wiederkommen wird.
Ja, so war es dann eben auch. Ne? Ich meine, ich war damals 12, 13, du müsstest dann ja älter gewesen sein, um diesen Scherz ad acta zu legen. Du bist ja ein Jahr älter als ich, insofern warst du dann nochmal ein bisschen über mir quasi. Ich habe damals natürlich das Wrestling kennengelernt durch meinen Bruder, das habe ich schon einige Male erzählt, auch durch meinen Vater, die haben damals so die frühen WWF und auch andere Shows dann eben geschaut und dann 92, 91, 92, als es dann eben dann auch losging, dass Wrestling auf Tele 5 wirklich regelmäßig lief und 92, wo es dann eben auch die Specials gegeben hat. Da hat man dann wirklich mitbekommen, was da alles passiert. Mein Bruder hat mir damals auch noch immer die älteren Videokassetten zum Beispiel aus der Videothek mitgebracht. WrestleMania 7, WrestleMania 6 natürlich. Die ganzen alten Pay-Per-Views habe ich damals gehabt. Aber dann natürlich durch Tele 5 und durch die Power of the Video Recorder konnte man das natürlich dann auch alles hervorragend verfolgen. Ne? Man hatte natürlich, wenn man so in die TV-Geschichte schaut, zu Beginn wir haben ja einen Delay gehabt, ne? Weißt du, wir beschweren uns heute, oh ja, ne, da kommen manche Shows, sind nicht live oder so, die kommen erst 2 Tage später oder was auch immer. Damals hatten wir ja wirklich eine große Verzögerung gehabt. Und wenn man sich mal so anschaut, damals gab es ja die Sendung Ringfrei auf Tele 5 mit Marcel Oboa damals als Moderator. Das war ja früher, also vor 92 war es ja auch eine ganze Zeit lang so eine Show, wo nicht nur Wrestling lief, sondern auch Boxen und andere Kampfsportarten. Später ist es dann zu einer reinen Wrestling-Show geworden und wurde dann stärker an die Wrestling-Challenge auch angeglichen. Aber wenn man sich anschaut, was Anfang des Jahres allein schon an Wrestling auf Tele 5 lief, das ist ganz interessant. Da war es nämlich so, dass dann zu Beginn des Jahres erstmal 2 Specials beziehungsweise 3 Specials hier den Reigen eröffnet haben, ne, sogar 4 Specials, ich kann wieder nicht zählen.
Ja, ja.
Da lief nämlich dann erstmal lief die Survivor Series 91 und auch der Tuesday in Texas verteilt über mehrere Sendungen, quasi über den gesamten Januar. Und das ist natürlich auch schon mal was gewesen, Shaggy, dass man damals gar nicht so drauf geeicht gewesen ist, dass du diese Shows wirklich dann auch so an einem Stück bekommen hast, sondern dass dann mal so eine Show klein gehackt worden ist und man da Woche für Woche wie bei so einer Serie drauf warten musste, das hat tatsächlich da auch so ein bisschen die Vorfreude gesteigert, oder?
Ja, klar, das war nochmal wirklich ganz andere Herangehensweise. Du hast es so nicht komplett schauen können, sondern klar, die Pay-Per-Views sind eigentlich damals schon für in Amerika natürlich am Stück gelaufen, aber der deutsche Markt hat das so noch nicht ausstrahlen wollen können. 3 Stunden dann Wrestling am Stück war komisch und man hat ja dieses Sendeschema gehabt, diese ja, 3/4 Stunde etwa, Programm mit Werbung, wo es dann einfach reingepackt wurde. Spannend, aber aus heutiger Sicht natürlich, also schwerer zu vergleichen mit Serien, weil Serien ja so konzipiert sind, dass du einen Happen hast und dann möglicherweise mit Cliffhanger oder zumindest in der nächsten Woche erst weiterschauen kannst. Die Pay-Per-Views waren ja gar nicht so konzipiert. Das heißt, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber anders war es in Deutschland nicht möglich.
Genau, wir dürfen auch nicht vergessen, dass dann zum Beispiel der Royal Rumble 1992, der fand ja eigentlich in den USA am 19. Januar statt. In Deutschland lief der dann aber bei Ringfrei erst 6 Wochen später. Erst am 28.02. ging's los und dann wirklich in mehreren Episoden von Ringfrei, ne? In 4 Episoden dann wirklich bis in den März hinein lief dann quasi der Royal Rumble, bis man dann alles abgefrühstückt hatte. Das finde ich schon ganz spannend, wie man das gelöst hat. Man hat auch wirklich damals das Royal Rumble Match in 2 Teile gehackt. Da lief dann der erste Teil vom Royal Rumble Match, der legendäre Royal Rumble 1992, lief der erste Teil am 13.3. und der zweite Teil lief dann am 20.3. Also, das ist ja nicht mal ein Cliffhanger, du, oder?
Das, auf jeden Fall ein Cliffhanger. Also, so gerade so ein, dann noch mal krasser, wenn du gerade so eine Matchart in der Mitte einfach abbrichst und dann weiter zeigst. Also, das ist auch krass.
Ja, nur um das nochmal so vor Augen zu führen. Und dann war es natürlich was ganz Besonderes, als dann WrestleMania 8 damals am 5. April, als das live ausgestrahlt worden ist. Und für mich ist das bis heute eines der absolut prägenden Ereignisse, große Ereignisse für mich. Weil ich weiß noch, da habe ich einen Kumpel, ich habe schon mal erzählt, ich habe einen Kumpel eingeladen, wir haben das dann live geschaut, mitten in der Nacht, Chips und all, was es dann irgendwie dazu gab. Und haben dann bis tief in die Nacht Wrestling schauen dürfen. Sleepover und es war vollkommen surreal, dass du quasi eine Wrestling-Show zur gleichen Zeit dir anschauen konntest, wie die Menschen im fernen Amerika, weißt du, weil waren ja auch damals noch ganz andere Distanzen gefühlt, weil du eben nicht diese Leichtigkeit gehabt hast, jetzt durch Internet, Flüge waren damals unfassbar teuer und so weiter und so fort. Das war ja eine ganz andere Zeit einfach, Shaggy.
Ja, man kann das wirklich gar nicht vergleichen. Also, wenn man hier sagt, mehrere Wochen später solche Shows im Vergleich zu heute, wenn man aber auch sieht, dass einige Fernsehsendungen teilweise erst Jahre später synchronisiert in Deutschland erschienen sind. Also, heutzutage gibt's ja auch große Serien, die dann parallel zeitgleich auf der ganzen Welt erscheinen. Also, Sachen kann man nicht vergleichen. Und gerade die Bewunderung für Amerika in der damaligen Zeit. Man hat ja nicht so den Kontakt gehabt. Man hat diese amerikanische Sendung zwar gehabt, aber sowas wie Football oder so, das war exotisch und Wrestling noch mehr. Deswegen war das auch so was Besonderes, weil es so fremd wirkt. Obwohl es ja Wrestling in Deutschland gab, aber natürlich nicht im Mainstream. Und ich als damals kleiner Junge, dann schon ein bisschen älter, kannte das auch nur aus dem Fernsehen. Und es war einfach was Besonderes, was Neues. Und gerade 92, wo dann so viele noch dazukamen, entdeckten die das ja auch komplett neu. Es war eine neue Welt, die sich da aufgetan hat. Na klar, dass es Amerikaner waren, war auch wichtig. Aber auch, dass es irgendwie was Neues, Großes war, das war auch entscheidend.
Und dann kurze Zeit später, nämlich dann nur 9 Tage später, lief ja dann auch eine Hausshow hier aus Deutschland, nämlich aus der Olympiahalle in München, die WWF European Rampage Again Tour, wurde ja dann auch live ausgestrahlt, unter anderem dann mit Matches wie Shawn Michaels gegen Randy Savage. Es gab im Main Event eine Battle Royal, die dann, wenn ich mich nicht komplett irre, der British Bulldog gewonnen hat.
Genau.
Und ganz viele Stars, die einfach dabei gewesen sind, von Bret Hart über eben die Legion of Doom, die Nasty Boys und ich habe keine Ahnung, wer noch alles dabei war, Shaggy. Und natürlich auch unsere deutschen Stimmen, das muss man auch damals sagen. Uli Fessler und Carsten Schäfer, die auch da aufgetreten sind, die sich im Ring gemeldet haben, die wie die amerikanischen Kommentatoren quasi durch Programm geführt haben, die waren auch damals extrem wichtig, auch für die Bindung, gerade von uns jungen Leuten, die damals vielleicht auch noch nicht so gut Englisch sprechen konnten, war das wichtig, dass du da so einen Anker gehabt hast, weil damals auch Englisch im Vergleich zu heute nicht so krass im Sprachduktus drin gewesen ist, oder wie siehst du das?
Ja, klar, man hat es in der Schule, aber das war es auch schon. Man hat ja auch damals nicht Dinge im Originalton sehen können im Regelfall. Also das war schon dann auch was Besonderes, auch den Carsten Schäfer und so im Ring zu sehen oder auch die beiden mit Interviews führen zu sehen mit den amerikanischen Stars, die sie dann interviewt haben und dann das gleich nochmal ins Deutsche übersetzt haben, was sie da gesagt haben. Und gerade so eine Show aus, so eine Show aus München dann auch noch im Fernsehen sehen zu können, in Deutschland mit den Stars, die man aus dem Fernsehen so kannte. Man war denen so nah und man muss gleichzeitig dazu sagen, 92 in Amerika ja nicht das beste Jahr für die WWF damals, können wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und da war der europäische Markt umso wichtiger und gerade der deutsche Markt, der ja wirklich so riesig boomte, war dann so wichtig, dass man dann ja wirklich viel häufiger als noch heute. Heute kommt man ja wieder häufiger als eine Zeit, aber trotzdem sehr, sehr häufig einfach auch in Deutschland und Europa verkehrte.
Ja, und wir teilen das jetzt hier so ein bisschen auf. Wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen über die Fernsehgeschichte quasi aus 92. Dann wächst man so ein bisschen zum Spielzeug. Da kannst du ein bisschen was drüber sprechen. Und dann gehen wir auch so ein bisschen das Wrestling-Jahr ganz schnell durch. Wir haben da so vieles schon besprochen aus der damaligen Zeit, aber so ein paar Geschichten sind da schon wirklich entscheidend. Und dass wir auch nochmal ganz kurz über die Pay-Per-Views, die es damals gegeben hat, sprechen. Natürlich kann man sich innerhalb des Wrestling-Kalenders hervorragend an den großen Shows entlang hangeln. Ne? Die Big Four, die es damals gegeben hat, da gab es weder In Your House noch B-Pay-Per-Views, es gab noch keine Saudi-Shows oder sonst irgendwas, sondern es gab 4 große Shows im Jahr. Und auch das hat wiederum was Besonderes gemacht. Ne? Du hast auf diese großen Ereignisse hingefiebert, weil die eben nur alle 2-3 Monate mal liefen. Das war was Besonderes, wenn das im Fernsehen lief. Es war nicht jeden Monat und es war erst recht nicht jeden Monat live. Und deswegen WrestleMania, auch die Show aus München, so nah war die WWF, die World Wrestling Federation, World Wrestling Entertainment heute, war halt noch nie. Und dadurch warst du so plötzlich von jetzt auf gleich mittendrin. Und wie du schon richtig gesagt hast, auch Leute, die vorher kein Wrestling geschaut haben, sind damit in Kontakt gekommen. Und man hat eben auch gemerkt, dass da die Zuschauerzahlen, die wuchsen, auch die Sendezeit wuchs. Trotzdem war es dann eben so, der SummerSlam, der lief dann noch mit 2-tägiger Verspätung hier, was auch noch super Luxus gewesen ist. Bei der Survivor Series 92 waren es dann schon wieder 20 Tage Verzögerung. Ne? Und dann dazwischen auch nochmal Specials, die wir gesehen haben. Aber was man auch sagen muss, es wurde dann auch die Sendezeit wurde verlängert. Ne? Also da war es dann bis Sommer im Prinzip so, dass die Sendezeit ungefähr eine Dreiviertelstunde gewesen ist. Dann ab Ende Juli war es dann so, dass die Ringfreisendung auf 70 Minuten verlängert worden ist. Auch das wichtig natürlich und auch stärker an die Challenge, was ich gerade angesprochen habe, angesprochen worden ist. So hatten wir dann abzüglich Werbung so ungefähr eine Stunde Wrestling. Jede Woche WWF Wrestling und konnten da wirklich schon einsteigen und konnten uns das dann eben anschauen. Zusätzlich natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Ich war ja so ein kein Tape Trader, aber ich hatte halt dadurch, dass ich einen älteren Bruder gehabt hat, der war da, war der 18. Sehr praktisch, der konnte dann in die Videothek gehen. Der hat sich halt dann irgendwelche Filme ausgeliehen und ich habe immer gesagt, wenn er da unterwegs gewesen ist, bring mir doch irgendeine Wrestling Show mit. Und das hat er dann auch immer gemacht und dadurch habe ich dann halt so ein Fundus quasi erstellen können, weil wir auch sehr viele Videorekorder hatten. Und durch diese 4 Videorekorder waren wir in der Lage, die Kassetten zu überspielen. Und dann hat man sich immer wieder aus dem Supermarkt eine Leerkassette mitgebracht und hat dann immer mal wieder die Shows überspielt. Und ich weiß auch genau, wie es noch damals gewesen ist, wenn man im Urlaub war, dann hat man den Videorekorder vorgestellt. Also du hast dann den Videorekorder programmiert, damit der auch ja immer die Shows aufnimmt, damit man ja nichts verpasst. Und ich habe meinem Bruder dann auch gesagt, dass er zwischendurch, wenn er zu Hause geblieben ist, dass er unbedingt an dem und dem Tag muss er unbedingt die Kassette wechseln, weil dann ist die voll. Dann muss eine andere Kassette rein, ansonsten nimmt er mir das nicht auf. Also das war halt dann auch immer cool, aus dem Urlaub zu kommen, wenn man so 2 Wochen weg gewesen ist und dann hat man auf einmal so 2 Stunden oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Wrestling, die auf einen wartet. Also das war schon eine ganz ungewöhnliche Zeit einfach. Ja, und passend dazu noch ganz, ganz Mini-Anekdote. Die erste Kassette, die ich mir da auch wirklich dann ordentlich gekauft habe und nicht irgendwie so über 8 Ecken aus der Videothek mitgebracht bekommen habe, das war WWF 1992 A Year in Review. Habe ich mir damals auf der Klassenfahrt war das, glaube ich, mit einem Kumpel damals geteilt, weil die so teuer gewesen sind. Wir hatten beide nicht genug Geld dabei. Also auch das wiederum eine ganz schöne Erinnerung an diese Zeit, ja. Shaggy, wie hast du das damals gehandhabt? Hast du es live geschaut damals oder hast du es aufgenommen oder wie war das?
Also ich habe es auf jeden Fall auch aufgenommen und versucht auch live zu schauen. Also ich durfte tatsächlich auch aufbleiben und das mir dann auch immer anschauen. Aber aufgenommen habe ich trotzdem jede Folge und zwar nicht nur in 92, sondern ich habe direkt angefangen, ich glaube schon in den 90ern angefangen, dann jede Folge aufzunehmen. Und das ging sogar leider bis Mitte der 90er, bis auch dann die WCW und alle Shows. Ich habe einfach alles aufgenommen und habe auch auf dem Dachboden meiner Eltern, ich glaube, immer noch ein paar tausend Videokassetten.
Ein paar tausend?
Ja, also insgesamt, es sind wirklich ein paar tausend Videokassetten, weil, also jetzt nicht nur Wrestling, aber insgesamt meine ganze Videokassettensammlung ist da noch vertreten. Okay. Und insgesamt sind es locker über 3000. Also das kann ich, das ohne Zweifel. Und davon sind, also ich würde sagen, mindestens die Hälfte auf jeden Fall Wrestling-Tapes gewesen. Und weil ich ja über Jahre wirklich alles aufgenommen habe. Es gab ja dann auch mit der WCW und so immer mehr Sendungen dann später. Und das, ich hoffe mal, das läuft noch. Bin ich ganz gespannt. Müsste ich mal ausprobieren. Videorekorder habe ich noch. Mal schauen. Aber das war einfach krass. Und das habe ich ja dann nicht nur einmal gesehen, sondern auch mehrmals die gleiche Sendung. Obwohl vieles ja auch wirklich aus, ja, auch Jobberkämpfen bestand. Aber trotzdem ja, habe ich das dann alles auch aufgenommen. Und das war toll, es einfach immer wieder zu sehen. Und diese Zeit extrem, das RTL, also Ring 2 ist was anderes.
Im Vergleich zu Ring 1.
Also Ring 2 war auch schon irgendwie nochmal, ich fand, da hat man ja auch diesen Versuch gehabt, wirklich den amerikanischen Touch noch rüberzubringen mit Marcel Aubur als Moderator im Fliege und so davor und danach, der dann durchs Programm geführt hat. Und ich habe da auch, bei Ring 2 gab es ja, du hast es gesagt, auch Boxen und Sumo zum Beispiel, auch mich damit dann so ein bisschen beschäftigt. Also das war eine spannende Zeit, 92.
Und dann können wir vielleicht so den Sprung machen rüber zum Spielzeug. Ich muss ja an der Stelle sagen, ich hatte das alles nicht, weil meine Eltern mochten das nicht. Und deswegen habe ich halt so Figuren nicht bekommen. Ich hatte auch keine Masters-Figuren zum Beispiel. Ich hatte natürlich Lego ganz viel und später im Verlauf hatte ich Mask und so Kram. Aber ich hatte keine Wrestling-Figuren. Ich habe bis heute also ich habe ein paar Wrestling-Figuren, so 1, 2, aber jetzt nicht wirklich, dass ich gesagt hätte, ich habe da damals Ausschau gehalten. Und soweit ich mich erinnere, zumindest bei uns auf dem Dorf, also ich komme ja aus einer ganz kleinen Stadt in NRW, so 60 Kilometer vor der holländischen Grenze. Und ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, dass es da in unserem örtlichen Spielwarenladen, dass es da so viel Wrestling-Sachen gegeben hätte. Aber wie war das damals bei dir, Shaggy? Deswegen, weil du hast gerade Hasbro-Figuren angesprochen. Klar, da gibt's natürlich die ganzen Reihen. Mattel kam ja, glaube ich, erst, ich glaube, die haben 2010, glaube ich, erst die Lizenz quasi übernommen von Hasbro. Aber was hattest du damals? Klar, ich meine, so Sammelalben und so hatte ich auch, ne, muss man ganz klar sagen. Aber was hattest du damals an Figuren?
Ja, die Sammelalben, ganz kurz nochmal dazu. Also es gab ja 92 auch dieses Sticker-Album von Merlin, so ein rotes Sticker-Album, das war ja ganz bekannt. Und die Trading Cards, die waren ja 91, waren 92 richtig groß in Deutschland auf dem Markt. Und 93 gab es ja auch schon die Serie 2. Die habe ich komplett, das Sticker-Album und die Trading Card, die habe ich alle und noch immer. Und Hasbro-Figuren, die habe ich natürlich auch gesammelt. Die gab es in Amerika natürlich schon ab, ich glaube, Anfang der 90er, 1990 die ersten. Das hat ein bisschen gedauert, dann kamen die natürlich auch in Deutschland auf den Markt. Und die habe ich auch alle kaufen wollen. Also ich habe nicht alle bekommen, mir fehlen immer noch ein paar. Aber gerade aus Serie 1 hab ich total viele. Den Hogan mit den Händen, ausgebreiteten Händen. Den Bossman, den Macho Man, Teddy Biasi, Demolition, natürlich Brutus Beefcake und den Warrior, der so hüpfen konnte.
Ich wollte gerade sagen, weil die ganzen Figuren, die hatten doch auch immer so ein Gag dabei, ja, oder? Dann konnten die, haben die so ein Drehgelenk in der Hüfte gehabt, dann konntest du irgendwie den Hammerschlag schlagen oder sonst irgendwas.
Genau, also viele hatten dann natürlich auch was Ähnliches. Hogan konnte zum Beispiel diesen Gorilla Press machen. Ich glaube, der Macho Man konnte beide Arme so nach unten schnellen lassen. Warrior konnte, wie gesagt, hüpfen. Million Dollar Man hatte den einen Arm, den er irgendwie drehen konnte. Und Recruit hatte, der hatte den Rude Awakening-Ansatz, aber konnte mit dem linken Arm oder mit dem rechten Arm auch irgendwie zuschlagen. Und. Also das gab es, verschiedene Varianten. Später gab es dann noch die zweite Hogan-Variante, 91er Hasbro Hogan, der diesen Bearhug ansetzen konnte. Also es gab richtig viel. Hexer Jim Duggan mit seinem 2x4. Es gab dann auch bei Demolition, die gab es in verschiedenen Varianten. Crush kam noch hinzu, den du ja besonders magst. Die Bushwhackers auch mit zwei unterschiedlichen Gimmicks, die sie machen konnten. Die Natural Disasters und. Und die verschiedenen Warrior-Versionen. Ich mochte besonders, meine Lieblingsfigur war damals natürlich die von Texas Tornado. Der konnte den Texas Twister machen. So, der konnte so die Hüfte drehen lassen und dann so zuschlagen. Wie der Texas Punch zum Beispiel. Brutus Beefcake.
Discus Punch.
Discus Punch, genau. Brutus Beefcake natürlich auch in der neuen Variante mit dieser, ja, weißen Tigerfellhose. Also das war wirklich, die Nasty Boys mochte ich zum Beispiel sehr, weil die fand ich ein bisschen, die hatten, wirkten moderner, oder der Undertaker auch mit so einem Schlag. Meine absolute Lieblingsfigur zu der Zeit war aber Bret Hart mit der Heart Attack Aktion, die er machen konnte. Das war meine, glaube ich, Lieblings-Hasbro-Figur von allen. Und ich mochte den, jetzt wirst du überrascht sein, aber ich mochte die Figur von Skinner total gerne. Da konnten die Füße sind irgendwie so reingeschnellt und da konnten auch die Arme so hin und her schlagen. Also es gab wirklich etliche geile Figuren. Ich würde sagen, ja, 70% der Figuren habe ich. Die anderen, ja, würde ich mir noch zulegen, wenn ich sie mal finde. Also hätte ich Bock. Aber so, ich glaube, die ab 94 gab es immer noch Hasbro. Ab da fehlen mir fast alle. Die habe ich dann gar nicht mehr, die Hasbro-Figuren ab 94. Obwohl die auch noch cool waren, aber die fehlen mir komplett. Aber also vorher, die habe ich fast alle.
Ich war ja vor kurzem auf der Toyplosion in Castrop-Rauxel. Das ist so eine Retro-Spielzeug-Messe und Börse quasi, ne, wo du dann ganz viel von diesem alten Spielzeug kaufen kannst damals in verschiedenen Qualitätsstufen. Und da habe ich halt auch in so Kisten gekramt. Ich hatte überlegt, ob ich meinem Sohn irgendwas mitbringe, und ich habe mir dann aber gesagt, so, nee, das ist ja im Endeffekt jetzt, damals war es zum Spielen, jetzt heutzutage ist es zum Sammeln. Und ich weiß genau, wenn ich Mika jetzt eine Figur für 10 Euro mitbringe, selbst wenn das jetzt keine Sammelfigur ist, der wird die halt irgendwann zerstören, und da hätte wahrscheinlich jemand anders mehr Spaß dran. So, deswegen habe ich da nichts gekauft. Aber da waren auch so ein paar Objekte dabei, wo ich wirklich kurz davor gewesen bin, zuzuschlagen. Ich habe unter anderem einen IRS gefunden, der auch aus dieser alten Hasbro-Reihe, der von Mike Rotundo damals unterschrieben worden ist.
Geil.
In einer Acrylbox, wo dann die Acrylbox quasi außen drauf, ne, da stand irgendwie Pay Your Taxes, IRS stand da irgendwie da drauf. 210 Euro. Ne, also auch die original verpackten Figuren natürlich von da aus damaliger Zeit unglaublich teuer. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich so einen Wrestling-Buddy für meinen Sohn finde. Aber die waren halt dann so teuer, dass ich mir gesagt habe, das lohnt sich nicht, dass ich da dieses Wagnis eingehe. Ne? Also diese großen Figuren, mit denen du irgendwie dann knuddeln kannst quasi. Ne? Habe ich dann nicht gemacht. Was ich damals noch gehabt habe, ist das Gameboy-Spiel. Ich weiß, hattest du damals ein Gameboy, Shaggy?
Ich hatte auch ein Gameboy, klar. Hatte ich auch, habe aber hauptsächlich immer Tetris gespielt.
Was ein Surprise, was auch dabei gewesen ist einfach. Du bist schon ganz wilder. Nee, ich hatte damals WWF Superstars natürlich. Ne? Und das war schon relativ spartanisch, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was ich halt da besonders geil fand, war, dass du die Musik
ja
anhören konntest. Natürlich innerhalb der Möglichkeiten des Gameboys. Aber das war schon cool. Du hattest ja da auch nicht viele Wrestler, mit denen du spielen konntest. Das war ja wirklich nur so, dass du, ich glaube, Hogan, Macho Man, Warrior, Ted DiBiase und Mr. Perfect oder so gehabt hast. Mhm. Und aber ich weiß noch, dass ich da teilweise wirklich nur den Gameboy mir irgendwo hingestellt habe. Und ich war dann im Auswahlbildschirm und habe mir dann nur zum Beispiel die Musik von Warrior die ganze Zeit angehört. Einfach weil es die damals nicht gab. Da gab es doch kein Spotify oder sonst irgendwas.
Konntest du nicht anhören. Ich habe das auch gemacht, besonders die Musik von Mr. Perfect. Die war schon, fand ich mit am coolsten, weil der Gameboy, ja, wie du es gesagt hast, der hat nicht so viele Audiomöglichkeiten gehabt, aber die von Mr. Perfect, die piepsen, fand ich irgendwie trotzdem, hat funktioniert. Ich habe ja damals sogar die Musiken aus den TV-Sendungen aufgezeichnet auf Kassette und habe mir die angehört.
Das geht natürlich auch, ja. Also auf jeden Fall, das war schon wild. Aber wie gesagt, aus heutiger Sicht bereue ich das ein bisschen, dass ich keine Figuren da irgendwie gekauft habe oder dass ich mich da nicht durchgesetzt habe als Kind bei meinen Eltern. Aber es ist, wie es ist. Klar, Sammelalben und sowas hatte ich dann auch. Und was ich ganz viele natürlich dann auch im späteren Verlauf gehabt habe, waren Poster. Ja. Also ich hatte, meine ganze eine Wand in meinem Kinderzimmer war halt komplett voll mit Postern. Ich hatte auch, das war dann, müsste dann später gewesen sein, 93, 94, gab es in dem offiziellen WWF-Magazin, gab es über zig Ausgaben ein Bret Hart in Lebensgröße, den du dir dann zusammenbasteln konntest. Und den hatte ich bei mir an der Wand hängen. Also einmal von unten bis nach oben. Und ich weiß noch, als dann Freunde von meinem Bruder damals zu Besuch gewesen sind und die wussten nicht genau, wie ich, die kannten mich noch nicht, dann haben wir auch gefragt, so, sieht dein Bruder auch genauso aus? Macht der so viel Sport? Und mein Bruder so, nee, nicht ganz. Also, ja. Ja, Shaggy, aber nichtsdestotrotz, es gab auch Wrestling. Ne? Es gab nicht nur die Nostalgie, es gab auch Wrestling. Und da können wir so ein bisschen durch den Kalender
hier springen. Ich würde gerne ganz kurz eine Sache noch sagen, weil das vollkommen wichtig ist. Deswegen gerne gleich durch den Kalender springen. Genau genommen zwei Sachen möchte ich gerne noch sagen. Zum einen, du hast es gerade angesprochen, das WWF-Magazin, das ja auch in Deutschland dann erhältlich war im Bahnhofsbuchhandel für 9,90 Mark. Da habe ich damals die englischen Ausgaben mir auch gekauft. Und die habe ich noch immer. Und dann später gab es ja auch noch irgendwann die deutsche Variante. Aber die englischen Ausgaben, die habe ich mir immer gekauft und war echt riesiger Fan davon. Habe mich jeden Monat gefreut. Das war ein Großteil meines Geldes auch, was ich damals auch für so Sachen ausgegeben habe. Weil eine Zeitschrift für 9,90 Mark, das war schon teuer. Also die ist ja tatsächlich ein Import gewesen und das fand ich toll. Also schönes Magazin, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mir das monatlich zu kaufen. 93 gab es dann das Wrestling Telegramm, aber wir sind ja in 92. Aber eine Sache habe ich 92 noch erlebt. Meine erste WWF Live-Show war tatsächlich auch 92. Du hast es ja auch angesprochen, European Rampage Again Tour. Dann allerdings glaube ich, das muss erst Ende des Jahres gewesen sein, als ich dann in Frankfurt in der Festhalle dann meine erste WWF-Live-Show sehen konnte. Es war tatsächlich im Oktober. Ich habe gerade nachgeschaut, Oktober 92. Das war krass. Also dann den Nature Boy und Randy Savage und auch vor allem, damals habe ich mich sehr auf die Legion of Doom gefreut, die dann allerdings mit Animal und Crush zum Ring kamen, was mich damals sehr überrascht hat. Also das war schon, aber trotzdem, und Bret Hart natürlich live zu sehen, das war schon ein richtig, richtig geiler Moment, den ich nie vergessen werde.
Ja, das ist halt eben auch ein Teil der Geschichte, natürlich, dass ein Hawk damals ja Alkoholprobleme gehabt hat. Wir haben den Steroidskandal natürlich auch gehabt, der in diesem Jahr auch große Wellen geschlagen hat. Und das ist eigentlich auch jetzt auch ein guter Übergang, so ein bisschen zum Geschehen, weil, Shaggy, du hast es gerade eben schon angedeutet, die WWF, die World Wrestling Federation, 1992, auch wenn es für uns hier in Deutschland so ein besonderes Jahr gewesen ist, war die WWF damals nicht gerade im besten Zustand. Da haben sich Skandale breit gemacht, der Steroidskandal da natürlich ganz, ganz vorne mit dabei. Wir haben da einen ganzen Podcast drüber gemacht, also deswegen schneide ich das jetzt hier nur ganz, ganz kurz an und sehe es mir nach. Aber es hat auf jeden Fall natürlich dafür gesorgt, dass eine Veränderung innerhalb der Promotion stattgefunden hat, dass bestimmte Talents gegangen wurden oder gegangen sind, dass auch ein Hulk Hogan natürlich in der Bedeutung abgestiegen ist und auch dann zwischendurch sich woanders umgeschaut hat, nämlich in Hollywood. Und da war eine große Veränderung innerhalb der Promotion, die man aber als Fan in Deutschland, wie du schon richtig angesprochen hast, natürlich, das steht ja nicht im WWF-Magazin, ne? So, dass da jemand Drogen- und Alkoholprobleme hat oder dass die WWF verklagt worden ist. Der Steroidskandal hat das Produkt WWF gerade in den Jahren 92, 93 massiv verändert, oder?
Ja, total, total. Also das war optisch, wir wissen, der Gerichtsskandal, klar, der kam, ist nicht so richtig in die deutschen Medien gedrungen, aber optisch hat man an den Wrestlern schon Veränderungen gesehen. Also die großen, muskulösen Wrestler wurden weniger und andere Wrestler traten in den Vordergrund mit einem Bret Hart, jemand dann auch, der ja vorher als Tag-Team-Wrestler auch bekannt war, aber dann doch eine größere Rolle spielen sollte. Den hatte man als neuen Star dann auserkoren. Das ist auf jeden Fall dann eine große Veränderung insgesamt gewesen, ganz klar.
Ja, und wenn wir jetzt so ein bisschen durch die Kalender durchgehen, auch mal so die kleineren Geschichten hier aufgreifen, also klein ist die Geschichte, die ich jetzt ansprechen möchte, natürlich eigentlich gar nicht, weil die Shows der WWF starteten eigentlich mit einem großen Knall Anfang des Jahres. Das war nämlich der Split der Rockers, Shaggy. Und ich weiß, den liebst du auch besonders. Ich glaube, wir haben auch schon mal einen separaten Podcast darüber gemacht, weil der natürlich mit deren Segment im Barbershop im Januar 92, ja, was ganz, ganz Besonderes gewesen ist, auch von der Inszenierung, aber auch von der Härte her.
Ja, total. Also das war wirklich ein bis heute unvergessener, ja, Turn, der lange angedeutet, also ganz klassisch, immer Unstimmigkeiten zwischen den beiden Tag-Team-Partnern, Rockers Martin Schnetti und Shawn Michaels, und ein Shawn Michaels immer selbstbewusster, bis hin zur arroganten Darstellung auch, die er hatte. Also es war auf jeden Fall interessant und es war auf jeden Fall der Moment einfach groß im Barbershop, als dann Shawn Michaels plötzlich einen Superkick auspackte und auch ein Martin Schnetti durch die Glasscheibe warf. Also ein Turn, der, wie ich es gerade gesagt habe, bis heute auch wirklich die Blaupause für viele andere Tag-Team-Splits war.
Ja, und Shawn Michaels, der dann im Verlauf des Jahres ja nicht nur mit Marty Jannetty fäden sollte, auch das so ein Up and Down aufgrund der persönlichen Probleme, die Marty Jannetty gehabt hat, der hätte eigentlich in dem Jahr viel prominenter eingesetzt werden sollen, als das dann tatsächlich geschehen ist. Weil letztlich das Match der beiden, das hat ja ewig gedauert, weil letztlich war es ja dann erst beim Royal Rumble 93, wo die beiden aufeinander trafen. Aber der Split, der erfolgte ja hier schon und eigentlich war es geplant, dass die beiden bereits bei WrestleMania aufeinandertreffen. Aber hat nicht geklappt. Und dann war geplant, dass die beiden bei der Survivor Series aufeinandertreffen. Hat auch nicht geklappt. Und dann im Endeffekt erst beim Rumble 93 und Marty Jannetty hat sich hier an einigen Stellen wirklich selbst ein Bein gestellt. Der war ja gut und der hatte auch die Fans hinter sich. Aus dem hätte was viel, viel Größeres werden können als das, was es tatsächlich geworden ist. Aus Shawn Michaels wurde der Heartbreak Kid. Der hat natürlich Sherry zur Seite gestellt bekommen, die auch dann noch das Theme gesungen hat. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Wir haben ein schönes Interview mit Jimmy Hart auf unserem YouTube-Kanal, der dann nochmal erzählt hat, dass er unter anderem den Refrain eingesungen hat. Der Sexy Boy stammt von ihm, wurde dann gedoppelt und so. Das hat er gesungen, weil sie gerade keinen Frauenchor da hatten und weil Sherrys Stimme dazu nicht gepasst hat. Deswegen hat Jimmy Hart das ganz hoch angesetzt. Wir hatten natürlich dann auch sehr früh im Jahr einen Titelwechsel, nämlich Bret Hart, der IC-Champion, hat seinen Titel an den Mountie abgeben müssen. Da hieß es dann auch immer, um Bret Hart so ein bisschen zu schützen. Ja, Bret Hart, der war ganz krank, der hatte furchtbares Fieber gehabt, weiß ich noch. Ja. Um den so ein bisschen zu schützen. Und dann sind wir auch schon beim Royal Rumble angekommen. Und ja, der Royal Rumble 92, geprägt noch durch die Geschehnisse der Survivor Series und des Tuesday in Texas. Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Titel, Ping-Pong, Hogan, Undertaker mit Eingriffen von Ric Flair mit dabei. Der Titel wurde dann vakantiert und sollte dann beim Royal Rumble 1992 ausgefochten werden. Und dadurch war dieser Rumble natürlich ganz besonders, Shaggy. Und in der Undercard hatten wir mit Roddy Piper gegen den Mountie noch ein, ich sag mal, emotionales IC-Title-Match, was Roddy Piper gewinnen konnte. Seinen einzigen Singles-Title, den er dann bei der WWF halten sollte. Und auch noch ein Tag-Match um die Tag-Titles Natural Disasters gegen die Legion of Doom.
Ja, sehr, sehr viele Tag-Team-Matches auf der Card bei Royal Rumble.
Das stimmt.
Ja, auch mir ist gerade eingefallen, ich habe ja gerade ganz kurz, dass ich da einhake, weil ich muss mich, glaube ich, verbessern, weil ich sagte, das Wrestling Telegram gab es erst 93. Mir fällt aber ein, dass ich im Wrestling Telegram gelesen habe, dass der Mountie sich den Titel geholt hat von Bret Hart. Also das muss es dann schon vorher gegeben haben. Vielleicht ist es aber auch nur ein Irrglaube, dass der Wrestling Telegram wollte ich auch mal einbauen. Aber ansonsten eine Tag-Team-Division hier beim Rumble vertreten, die nicht wirklich groß war, oder?
Ja, also es geht, ne? Natural Disaster, Legion of Doom natürlich, das waren die beiden Vorzeigeteams. Das ist ja auch eine Geschichte, die hat sich ja schon bei dem SummerSlam angekündigt, SummerSlam 91. Dann natürlich haben wir einen Owen Hart, der hier in die Promotion gekommen ist. Den hat man erstmal mit Jim Neidhart ins Tag-Team gesteckt, die New Foundation. Die hat nicht allzu lange gehalten, diese Foundation. Die haben gegen den Orient Express gewrestelt, das war ein gutes Match. Und dann die Beverly Brothers gegen die Bushwhackers, ne? Das haben wir auch noch gehabt.
Also mit groß meinte ich nicht besonders relevant, wenn man das so anschaut, weil da Beverly Brothers gegen Bushwhackers, selbst auch New Foundation gegen Orient Express, das wären Matches, die heute auf keiner Pay-Per-View oder PLE-Card mehr zu finden wären. Das sind einfach wahrscheinlich Mid-Card-Matches bei einer Raw- oder Smackdown-Episode, heutzutage wahrscheinlich eher.
Ja, man hat aber hier natürlich auch versucht, wirklich das Who is Who an Singles-Wrestlern in den Rumble zu stecken. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb wir nicht noch ein Singles-Match mehr haben. Ich meine, Roddy Piper hat ja Double Duty geschoben, der war auch im Rumble-Match dabei. Aber ansonsten ist das ja für die damalige Zeit, wenn du dir mal diese Card anschaust vom Rumble 92, wir haben schon so oft über den Rumble 92 gesprochen, weil ich den ja auch unglaublich liebe, aber was da an Namen dabei sind, ne? Flair, Hogan, Sid natürlich, wir haben einen Bret Hart dabei, einen Shawn Michaels, Texas Tornado mit dabei, Bossman, Roddy Piper, Jim Duggan, das ist eigentlich der Undertaker natürlich, Randy Savage noch mit dabei. Das ist eigentlich wirklich das Who is Who der 90er-Namen, oder?
Ja, na klar, aber trotzdem jetzt im Endeffekt jetzt auch nicht die Riesennamen teilweise, also Shawn Michaels zu dem Zeitpunkt interessant mit seinem neuen Gimmick, aber auch trotzdem viele Tag-Team-Wrestler auch reingesteckt. Man hat mit Craig Valentine, Nikolai Volkov, Hercules, auch Snooker zu dem Zeitpunkt schon. Ich glaube, Jerry Sags war, glaube ich, auch dabei. Colonel Mustafa, Virgil, Berserker. Auch mal ein paar Namen zu nennen, um zu sagen, ja, das ist das Who is Who der damaligen Zeit, aber das sind jetzt nicht, also wir hatten schon Rumbles, die, glaube ich, mit großen Namen größer besetzt waren. Im Endeffekt. Zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich ist es wieder was anderes.
Ja, und dass wir dann hier Ric Flair haben, der als Nummer 3 reinkommt und dann die Stunde übersteht quasi, also über eine Stunde im Ring steht und am Ende dann Sid Justice rauswirft, nachdem Sid vorher ja Hogan eliminiert hat. Das war ja die große Geschichte hier. Und dann haben wir auf einmal Ric Flair als Champion mit der legendären With a Tear in My Eye Promo. Aber ja, ich habe diesen Rumble viel zu oft geschaut, wenn ich ehrlich bin.
Ja, der ist auch gut, der ist auch wirklich, wirklich gut.
Ja, und ja, das ist auf jeden Fall natürlich dann hier so ganz besondere Geschichte. Und wir haben den ehemaligen Real World Champion. Ric Flair ist ja 91 zur Federation dazugestoßen als Real World Champion. Das hat man dann ja mit der Zeit fallen lassen, auch weil es ja da eine Gerichtsklage gab quasi. Ja, und Ric Flair ist ja danach in eine Fehde mit, also eigentlich wäre ja die logische Geschichte gewesen, Hogan gegen Flair, lieber Shaggy. Aber das hat ja nie stattgefunden.
Ja, das hat nicht stattgefunden, einfach weil Vince McMahon da, da haben wir auch schon oft drüber geredet, glaube ich, nicht so dran geglaubt hat. Man hatte bei Hausshows die beiden gegeneinander gestellt und wohl das Publikum nicht so richtig bekommen, warum auch immer. Also, und deswegen hat man sich gedacht, vielleicht ist es doch jetzt nicht groß genug für WrestleMania und hat dann nochmal umgeplant oder umplanen müssen. Und da gab es ja dann auch zwei tolle Stories, wie ich fand. Also auch da hat das WWF-Magazin eine Rolle gespielt bei der einen. Aber ich möchte lieber die andere Story nochmal erwähnen von der Pressekonferenz, wo der Nummer 1 Herausforderer genannt werden musste. Und ein Sid, der ja auch beim Publikum bejubelt worden ist beim Rumble, im Gegensatz zu Hogan, der ausgebucht worden ist, weil ihn rausgezogen hat, der fühlte sich als sicherer Nummer 1 Herausforderer, stand schon auf, als der Name bekannt gegeben werden sollte. Ja, aber er war es dann nicht und sollte dann erstmal Hogan genannt werden, aber es wurde ja alles ganz anders als gedacht. Und natürlich kam auch noch das WWE oder WWF-Magazin und Photoshop bei einer anderen Geschichte ins Spiel.
Genau, also bei Hogan gegen Sid ging es natürlich dann um Eifersucht, ne, dass Sid das Gefühl gehabt hat, dass er eigentlich hier die große Position verdient gehabt hat, die dann Hogan bekommen hat. Dann ist Sid gegen Hogan geturnt und ja, hat sich auch noch den bösen Harvey Whippleman hier an die Seite geholt als Manager und hat dann im weiteren Verlauf, im Aufbau zu WrestleMania, natürlich dann eine Schneise der Verwüstung durch die Jobber-Riege von WWF geschlagen und da wurde dann immer schon die Trage mit rausgebracht und teilweise wurde dann die Trage auch mit den Jobbern noch durch die Gegend geworfen, während die Jobber noch draufgelegen haben, wissen wir. Und ja klar, Macho Man Randy Savage gegen Ric Flair, das andere große Match, was wir hier gehabt haben, das war dann eben, da hat quasi Ric Flair hier Mind Games gespielt und hat ja so Fotos veröffentlicht, wo es dann darum ging, dass er ja eine Beziehung quasi oder eine Affäre mit Miss Elizabeth gehabt hätte. Und das konnte natürlich der Macho Man gar nicht auf sich sitzen lassen. Und darauf fußte dann dieses Match der beiden. Wahrscheinlich, also das bessere Match war auf jeden Fall Randy Savage gegen Ric Flair. Das muss man ja ganz klar sagen. Mit einem blutenden Ric Flair, mit Mr. Perfect noch an der Seite. Und dann am Randy Savage, der dann hier auf den letzten Metern mit kaputten Knien dann doch noch den Sieg einfährt und Champion wird. Main Event aber war Hogan gegen Justice mit einem, ja, ich sag mal, spektakulären Ende, Shaggy.
Ja, erstmal Sid Justice ausgekickt aus dem Legdrop, was eigentlich gar nicht so sein sollte. Der musste improvisiert werden, Harvey Whippleman, der Manager von Sid Justice, der hat ja sowas wie eingegriffen. Und dann kam ein Papa Shango viel zu spät, der ja auch hier eine Rolle spielen sollte, kam viel zu spät dann zum Ring. Und das ist ja auch das vielleicht ganz interessant, nochmal zu erwähnen. Diese WrestleMania haben wir live gesehen, oder? Also ich zumindest.
Ja, haben wir ja gesagt. Also ich habe die auch live gesehen und das war schon was Besonderes auf jeden Fall. Ja. Ne?
Und dann kam Papa Shango viel zu spät. Der hat, glaube ich, seinen Einsatz verpennt und da musste improvisiert werden. Und dann gab es natürlich die Doppelattacke gegen Hogan. Und dann kam die Musik, dann kam jemand zum Ring, bei dem die Leute nochmal damals auch immer gesagt haben, ist das ein anderer? Ja, denn ein weniger muskulöser und mit einem nicht so coolen Haarschnitt frisierter Ultimate Warrior kam zum Ring gerannt.
Ja, genau. Da war auch ein Vince McMahon wenig begeistert von, dass der Warrior hier so drastisch seinen Look gewechselt hat mit dem Bob. Sid wusste ja, dass er quasi auf dem Weg raus aus der Promotion gewesen ist, eben wegen Steroidskandal und so. Und er wusste, dass er hier nicht mehr bleiben würde und hat sich halt gedacht, ja gut, dann kann ich ja die Geschichte auch noch so ein bisschen in meine Richtung lenken, ne? Also da gibt's halt mehrere Theorien davon. Auf der einen Seite ist natürlich die Sache, dass Papa Shango einfach seinen Einsatz verpasst hätte, deswegen musste improvisiert werden. Die andere ist eben die ich gerade angesprochen habe, dass Sid dann eben hier, ja, das ein bisschen anders gelöst hatte. Auf jeden Fall war Sid dann auch nicht mal allzu lange bei der WWF, also zumindest für diesen Abschnitt. Ein Match, was ich natürlich von der WrestleMania 8-Card nochmal unbedingt erwähnen möchte, ist das Match zwischen Bret Hart und Roddy Piper, was halt ein fantastisches Match der beiden gewesen ist. Einfach weil es diese die lange Vergangenheit der beiden auch so in den Mittelpunkt gerückt hat und das ist halt eben technisch ein tolles Match gewesen. Wir müssen auch vielleicht den noch Undertaker gegen Jake Roberts hier erwähnen, Shaggy.
Ja. Erste ja. Quasi jetzt auch der Undertaker als Face das erste Mal agiert und hier einen Sieg. Lange war noch nicht an die Siegesserie des Undertaker zu denken, aber das hatte man noch nicht auf dem Plan, denn hier gab es einen Sieg für ihn quasi, einer von vielen, die dann noch folgen sollten, aber auch das ein interessantes Match, weil Jake Roberts als Heel erstmalig seit längerem und Undertaker als Face auch aufgetreten sind. Ich finde, das hat auch sehr gut irgendwie funktioniert, obwohl es natürlich nicht das beste Match war, es war der alte Undertaker. Interessant, aber auch ein gutes Match war quasi das Debüt, Grunde WrestleMania-Debüt für den neuen Shawn Michaels, der hier nicht mal die Jannetty besiegen durfte, sondern Tito Santana. Ich glaube, es war ein Flying Forearm, oder? Der hatte den nicht benutzt oder den Flying Forearm gekontert von Tito Santana und dann diesen Side-Suplex als Finisher benutzt.
Ja, ja.
Diesen Suplex.
Ganz kurz noch zu Undertaker gegen Jake Roberts. Das war ja auch das letzte Match von Jake Roberts für die nächsten 4 Jahre. Ja. Da gab es ja Streitigkeiten mit Vince McMahon, weil Jake Roberts sich hier Positionen im Creative erwartet hatte, nachdem damals Pat Patterson ausgestiegen ist, weil auch da gab es ja diesen Sexskandal. Neben dem Steroidskandal gab es ja noch den Ringboy-Scandal damals, wenn man sich daran erinnert. Und ja, es gab hier dann wirklich Ärger zwischen Jake Roberts und Vince McMahon. Vince McMahon wollte ihm die Position nicht geben und Roberts hat sich da übervorteilt gefühlt und hat gesagt, pass auf, entweder du entlässt mich aus meinem Vertrag oder ich tauche bei WrestleMania erst gar nicht auf. Und er ist dann aus dem Vertrag entlassen worden, ist bei WrestleMania aufgetaucht, aber war dann danach auch erstmal wieder weg vom Fenster.
Na, also oder wolltest du noch was sagen?
Nee, ich finde es ganz spannend, für wie viele Leute das auch das letzte Match gewesen ist oder wo die dann hinterher hingegangen sind.
Das für viele war das wirklich so ein Jahr, wo sich sehr viel verändert hatte, 92, ganz klar. Also optisch, wie auch für die Wrestler selber, die dann jetzt zeitweise ja auch dann ja wirklich auch die Promotion verlassen haben. Also Jake Roberts als einer, den du da genannt hast. Jemand, der aber auch, wir haben ihn eben schon erwähnt, beim Rumble ein Match hatte bei der New Foundation, hatte hier ein ganz spannendes Match, das wir beide bis heute nicht vergessen. Da rede ich so gerne drüber, dieses Match Owen Hart gegen Skinner. Kurz vor Main Event.
Ja, so ein bisschen so ein Übergangsmatch, ne, wo dann auch Owen Hart einmal den Kautabak von Skinner ins Gesicht bekommen hat und dann kurz Zeit später ihn eingerollt hat für eine 3. Das ging ganz schnell. Ja, und genauso auch, wenn wir ja auch in Action sehen, ist natürlich ein Tatanka.
Ja.
Vielleicht einer der großen Newcomer des Jahres, oder? Also wir haben dieses Jahr Tatanka und ich würde noch Yokozuna dazu nehmen, der ein bisschen später damit in die Promotion dazu stößt. 2 Namen, die für diese Zeit auch sehr prägend gewesen sind.
Genau, die neu dazu kamen, gerade in Tatanka mit der Siegesserie, auch eine Geschichte, die man so heutzutage schon ein paar Mal wieder gesehen hat, aber für mich damals auch was Neues war. Damit hat man gespielt. Auch interessanter Charakter, der bei den Fans wirklich richtig angekommen ist und Yokozuna, der auch eingeschlagen ist wie eine Bombe und relativ schnell ja und im nächsten Jahr sich zu höherem berufen fühlte. Der kam ja dann später noch dazu. Also auch der wirklich jemand, den man bis heute nicht vergessen hat, Yokozuna.
Ja, auf jeden Fall. Und da ja auch dann, für den ging es ja dann im Prinzip beim Royal Rumble 93 so richtig los, der Raketenrucksack, der ihm da aufgeschnallt worden ist. Aber Yokozuna hat ja dann auch schon bei der Survivor Series 92 sein erstes großes Pay-Per-View-Outing bekommen. Damals gegen Virgil natürlich, den er sehr schnell sehr platt gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wollte gerade noch ganz kurz auf die Tag-Team-Division eingehen, weil du gerade gesagt hast, ja, da war ja nicht so viel los, zumindest bei der Rumble-Card. Ist auch so, auch hier bei WrestleMania haben wir dieses unfassbar stinkelangweilige Match zwischen den Natural Disasters und Money Inc. bekommen, was ja im Countout geendet ist. Also, wo dann Money Inc. einfach ja den Ring verlassen haben quasi. Weil ein Ted DiBiase ist ja aus der Singles-Wrestler-Position rausgegangen in das Tag-Team mit IRS, mit Irwin R. Scheister. Und die beiden haben ja auch sofort eingeschlagen hier in der Tag-Team-Division, haben dann ja wirklich von Beginn an quasi mit den Natural Disasters gefädet. Das fing nämlich dann schon im Februar 92 an. Nämlich damals ist ja Jimmy Hart gegen seine Schützlinge, also gegen Earthquake und Typhoon, geturnt und hat dann eben sich den Money Inc. Männern angeschlossen. Und die konnten sich dann auch schon kurze Zeit später von der Legion of Doom nämlich die Tag-Team-Title holen. So. Und daraufhin haben wir dann eine sehr lange und sehr langweilige Fehde zwischen den Natural Disasters und Money Inc. bekommen. Und deswegen habe ich das jetzt hier dazwischen eingeschoben. Nach WrestleMania konnten sich dann Earthquake und Typhoon kurz vorm SummerSlam, nämlich von Money Inc., die Tag Team Titles zurückholen. Weil ich weiß noch, dass ich damals sehr verwirrt gewesen bin, als das Match zwischen Money Inc. und der Legion of Doom beim SummerSlam kein Titelmatch gewesen ist. Das musste man nämlich in Deutschland erstmal erklären, weil diese Show war ja quasi live mit zwei Tagen, aber die Weeklies waren nicht so aktuell. Das heißt, wir hatten da so eine Diskrepanz gehabt und wir erinnern uns alle an den geilen Einzug von der Legion of Doom auf den Motorrädern, aber warum die jetzt kein Titelmatch bekommen haben, muss dann erstmal erklärt werden. So, das wollte ich gerade nur ganz kurz nachreichen. Und auch ja. Für Hawk war das erstmal der letzte Auftritt.
Auch das, ja, ganz genau. Ja, aber der SummerSlam, das ist ja dann der nächste Schritt, dann auch 92. Über den haben wir auch schon sehr, sehr oft gesprochen. Und auch wieder ein weiterer Beweis, wie wichtig das Jahr 92 für die WWF in Europa war. Nicht nur in Deutschland, in Gesamteuropa, besonders jetzt natürlich auch hier in London.
Ja, genau. Also das ist natürlich ein Ding, da haben wir erst vor kurzer Zeit, vor dem Bash in Berlin, haben wir da ja noch einen Podcast drüber gemacht. Deswegen können wir den jetzt hier relativ kurz abhandeln. Eine Sache, die ich hier ansprechen möchte, die jetzt nicht mit dem Main Event zu tun hat, nicht mit den großen Matches zu tun hat, ist ein anderer Newcomer, den wir hier gehabt haben. Und das ist Nails Shaggy.
Ja, der war auch da. Und der war so der klassische Nemesis von dem Big Boss Man. So wurde er aufgebaut. Ehemaliger Gefängnisinsasse in dem Gefängnis, in dem der Boss Man. Aber
so ähnlich hat er gesprochen, der Nails.
So ähnlich hat er gesprochen, sehr gut. Ja, meine Stimme plötzlich weg. Nails Stimme, der hat ja auch so ein weiter eine sehr hohe Stimme gehabt. Der war aufgebaut. Der hat hier ganz klar relativ, also Virgil, der kurz einen Prozess gemacht, der ja auch nur noch ein Edeljobber war, aber den hat er regelrecht auseinandergenommen. Und Nails, eine große Bedrohung. Ja, aber für Vince McMahon dann später als jetzt für den
in der Dusche, genau.
des Kaders. Ja, also der war dann aber relativ schnell auch wieder weg. Nails, später noch ein aber es war dann 93 wahrscheinlich. Ludwig Borger kam später, oder?
Ludwig Borger kam später, ja. Der kam deutlich später. Nee, genau, Nails, dass er hier in die Promotion gekommen ist, dass er zu sehen gewesen ist, das war ja Ende Mai damals, als er den Bossman attackiert genau. hat. Und davor hat es ja schon immer diese Stimmen gegeben quasi. Da hat irgendjemand, der dann nach Matches des Bossman zum Beispiel dann gerufen hat, ich bin unschuldig und du bist schuld und solche Sachen. Und dann gab es ja wirklich auch eine brutale Attacke, ne, mit dem Schlagstock und so. Also das war schon eine der härteren Fäden, die wir hier gehabt haben. Aber ich wollte das nochmal ansprechen, weil wir so ein bisschen auch auf die Nebenschauplätze eingehen wollen. Ich habe mit David schon lange und breit über Rick Martel und Shawn Michaels damals geredet. Shaggy, möchtest du was dazu sagen?
Nee, aber legendär. Also ihr habt alles gesagt. Hört euch diesen Podcast an, weil genau. Habt ihr sehr schön über dieses große Ereignis gesprochen, das wirklich auch einen großen Platz in meinem Herzen gefunden hat. Und gerade auch dieses Match. Ich denke immer noch mit Freude an die Pobacken von Sherry.
Und oder wie es Uli Fessler gesagt hat, Vollmond. Vollmond über Wembley. Ja, nein, das war schon schön. Genauso auch Warrior gegen Savage natürlich mit Ric Flair und Mr. Perfect ringside. Die ganze Geschichte im Hintergrund. Auf wessen Seite wird Mr. Perfect stehen? Ha! Surprise! Auf der Seite von Ric Flair. Wir haben das viel zu kurze Match zwischen Undertaker und Kamala gehabt, was ja dann im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen sollte. Wir haben dann natürlich auch diese merkwürdige Geschichte gehabt mit der, wie die Karte dann hinterher ausgestrahlt worden ist, was auf welchen Kassetten drauf gewesen ist, haben wir auch drüber gesprochen. Und natürlich Bret Hart gegen den British Bulldog. Mit der Vorgeschichte, dass der British Bulldog da schon große Probleme gehabt hat mit Drogen und Alkohol und ja hier quasi durchs Match geführt werden musste, weil er alles vergessen hatte. Legendärer Event, ich kann nur noch mal sagen, damit wir uns nicht zu sehr wiederholen, hört euch dazu den Podcast an, da gibt's noch mal eine ganze Stunde, auch die Hintergründe, wie der SummerSlam überhaupt nach England gekommen ist, der wird da aufgelöst. Wichtiger ist aber das, was vielleicht noch danach dann kam, lieber Shaggy, weil ich habe es gerade angesprochen, es sollte ja dann in der Folge, sollte ja sich ein Ric Flair, der zwischenzeitlich ja den Titel an Randy Savage verloren hatte bei WrestleMania, sollte er sich ja den Titel wieder zurückholen, konnte da auch von dieser Knieverletzung, die hier beim SummerSlam aufgebrochen worden ist, profitieren. War es ja dann so, dass er dann im Figure 4, meine ich, Randy Savage besiegen konnte. Aber den Titel sollte er gar nicht so ewig lange halten, weil ja sich dann bereits ein neuer Herausforderer aufgetan hat. Und das war Bret Hart, der sich hier am 12. Oktober 1992 in Saskatoon, Saskatchewan den Belt holen konnte. Also auf der einen Seite IC-Titelverlust beim SummerSlam, auf der anderen Seite dann eben relativ kurz danach großer Titelgewinn von Ric Flair. Das war auch was Besonderes, oder?
Das war schon was ganz Besonderes, dann einen Titel, gerade der Haupttitel bei einer Hausshow auch wechseln zu lassen. Kameras waren da, man hat das immer dann auch in Ausschnitten gesehen, aber Riesenmoment und Riesenüberraschung, dass halt ein Bret Hart, der bis dato ja ein Mid-Kader war, davor Tag-Team-Champion war, aber der wirklich ein Superstar, gerade in Europa und Kanada auch wirklich bei den Fans schon so angenommen wurde und immer besser dargestellt wurde in den letzten Monaten, jetzt aber trotzdem überraschend sich den Titel von Ric Flair holen durfte. Das hat uns, glaube ich, damals alle überrascht, aber wirklich ein genialer Schachzug aus heutiger Sicht auch.
Ja, es war halt im Endeffekt genau das Richtige, was halt eben gemacht werden musste. Das war ein Generationenwechsel, auch ein Stilwechsel, der da durchgeführt werden musste. Nichtsdestotrotz hat man sich natürlich dann auch gerade im Hinblick auf die Survivor Series dann trotzdem wieder so ein bisschen die alten Namen gesichert, so nenne ich es einfach mal. Wir haben natürlich also ursprünglich war ja geplant, dass wir im Zuge der Warrior, Macho Man, Savage und Warrior, Macho Man, Ric Flair, Razor Ramon, / Mr. Perfect Geschichte, dass wir da eben ein Tag Team Match bekommen. Aber da waren ja auch schon die Ultimate Maniacs ja aufgebaut, also Savage und der Warrior. Aber da gab es dann auch Unstimmigkeiten, sodass dann der Warrior die Promotion dann auch wieder verlassen hat. Und plötzlich brauchen wir einen neuen Tag Team Partner für den guten Macho Man Randy Savage. Und dann hat man kurzerhand das Bündnis mit Flair aufgelöst und es stieß hier ein Mr. Perfect dazu. Das heißt, bei der Survivor Series haben wir das Comeback von Mr. Perfect gehabt, was ich auch geliebt habe, muss ich sagen, Shaggy, oder? Also
ja, auch der Weg dahin in der Show, wie ein Savage Perfect angesprochen hat, wie Perfect dann auch erst gehadert hat und Flair sich sicher war, nee, Perfect, der ist auf meiner Seite. Und Razor Ramon, an dessen Seite, den wir ja auch nochmal ansprechen müssen, das war ja auch sein Jahr, der ist ja 92 auch debütiert und hat auch gleich da eingeschlagen wie eine Bombe mit diesem Gimmick. Und die Geschichte um das Machismo, auch ganz, ganz toll und legendär, gerade das Interview, wo er dann das erste Mal auch Savage anspricht. Und logische Geschichte und tolles Match auch. Also ich habe es auch positiv in Erinnerung, Perfect zurück im Ring an der Seite von Savage gegen Flair und Razor Ramon. Endete leider bei der Survivor Series in der Disqualifikation, aber trotzdem tolles Match.
Ja, und am Ende war es ja dann ein DQ-Finish, hat aber letztlich dann hier zumindest die Fehde zwischen Ric Flair und Mr. Perfect ja weiter vorangetrieben. Flair sollte ja auch nur noch bis 93 bei der Promotion bleiben. Es gab ja dann auch das Loser Leaves Town Match zwischen Perfect und Flair bei Raw im kommenden Jahr. Großartiges Match auch übrigens, wer das noch nicht gesehen hat, lohnt sich da auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz auch die Survivor Series 92 natürlich durch einige Entwicklungen im Vorfeld wirklich nochmal durchgerüttelt worden. Nicht nur der Warrior, den wir gerade schon angesprochen haben, sondern ursprünglich sah es ja auch um die Einzeltitel ganz anders aus. Bret Hart gegen Shawn Michaels war schon längere Zeit so angedacht, aber nicht mit Shawn Michaels als IC-Champion, also kein Champion-versus-Champion-Match, sondern einfach nur Bret Hart, der WWF-Champion gegen Shawn Michaels als Herausforderer. Das war schon so geplant. Die beiden haben auch in House-Shows häufiger gegeneinander geworkt. Also das war eine logische Geschichte hier. IC-Belt ist hier natürlich das große Thema. Da gab es im Vorfeld einige Querelen, nämlich, dass der British Bulldog auch aufgrund von Steroidmissbrauch hier durch die Tests gefallen ist und auf dem Weg raus war aus der Promotion. Also wir haben die Vorgeschichte gerade schon so ein bisschen erwähnt. Drogenprobleme, Alkoholprobleme und dann eben auch noch Steroide mit dazu. Ist in der Zeit des Steroidskandals natürlich alles andere als optimal. Er musste dann auch im Oktober seinen Belt an Shawn Michaels abgeben. Ursprünglich war nämlich das Match, das wissen vielleicht einige gar nicht, der British Bulldog gegen den Mountie geplant. Der Mountie war gar nicht mehr auf der Survivor Series Card und man ist dann eben mit diesem Champion versus Champion Match gegangen, was, das muss man an der Stelle dazu sagen, auch ein wirklich gutes Match ist. Natürlich so ein bisschen aus der Not heraus geboren, ein bisschen schnell, jetzt auch nicht so ganz groß aufgebaut, wenn man ehrlich ist. Trotzdem technisches Leckerbissen-Stückchen hier bei der Survivor Series, über das viel zu wenig gesprochen wird. Also alle reden irgendwie über die Survivor Series 97 natürlich, Montreal Screwjob, aber Shaggy, dieses Match kommt so vergleichsweise kurz im Diskurs, oder?
Ja, vielleicht, weil es einfach so aus dem Nichts auch irgendwie kam damals, was man viel umstellen musste und vielleicht auch, weil viele die Survivor Series in dem Jahr gar nicht so mochten. Also aufgrund dessen, und da gehöre ich dazu, wie du es gerade gesagt hast, dass die eigentlich die klassischen Multiman-Matches hier weggefallen sind und dann dadurch durch Matches ersetzt wurden, die man irgendwie nicht mit der Survivor Series eigentlich gleichsetzen konnte, weil man war es gewohnt, da diese Multi-Man-Matches zu sehen. Und deswegen hat das irgendwie, ich finde, fand es ein bisschen schwierig, dass man nur dieses eine hatte und dann auch noch mit den Natural Disasters und auch den face-geturnten Nasty Boys auf der einen Seite. Auch das gar kein interessantes, wichtiges, spannendes Match. Aber andere spannende Geschichten hatte man dafür. Bret Hart gegen Shawn Michaels ist ein gutes Match. Vielleicht auch komisch, dass hier nur der eine Gürtel auf dem Spiel stand. Aber man hatte beide ja in den Wochen davor dann kurzfristig zu Champions machen müssen oder wollen bei Bret Hart und bei Shawn Michaels müssen. Also vielleicht fällt es deswegen so ein bisschen drunter. Ich weiß es gar nicht, warum.
Ja, ist ein bisschen merkwürdig, ne? Also er wird halt relativ wenig drüber gesprochen. Vielleicht, weil es eben so aus der Not heraus geboren gewesen ist. Andere Fehde, die natürlich jetzt hier auch noch, ja, mehrere Fehden natürlich noch zu einem Abschluss geführt. Auf der einen Seite haben wir natürlich hier das Match zwischen dem Big Boss Man und Nails gehabt. Nightstick on a Pole Match, was letztlich gar nicht so wild gewesen ist, wie man es damals. Also ich weiß noch, dass dann, glaube ich, Sean Mooney in der Vignette gesagt hat, so, ah, Eltern, bringt jetzt eure Kinder nach Hause oder ins Bett, ne, die sollen das besser nicht sehen und die, die ein schlechtes Herz haben, sollten das besser auch wegschalten. War aber letztlich halb so wild. Und es ging ja hier auch noch, die Feder haben wir noch gar nicht angesprochen, Tatanka gegen Rick Martel, wo es ja um die Federn ging, die ja Rick Martel Tatanka abgenommen hat. Das war ja auch dann hier im Prinzip für Tatanka die erste richtig große Feder.
Ja, die auch ein bisschen länger ging insgesamt, wurde ja zeitweise unterbrochen. Aber ja, das war eine gute Fehde. Die hat auch, finde ich, gut funktioniert. Und hier gab es den klaren Sieg für Tatanka, der damit auch siegreich Rick Martel und auch seine Federn besiegen konnte und die Federn zurückholen konnte. Ja, ich finde, das war wirklich eine gute Fehde. Und erwähnenswert wahrscheinlich noch Yokozunas Pay-Per-View-Debüt mit einem klaren Sieg und der Zerstörung erneut von Virgil.
Ja. Und was wir auch noch sagen wollen, wir hatten ja ein Coffin-Match gehabt. Das wurde damals als das erste Coffin-Match in der Geschichte angekündigt. War es natürlich nicht, das gab es schon vorher mal. Aber zumindest jetzt in der WWF, glaube ich, war es das erste. Undertaker gegen Kamala ging keine 6 Minuten. Also da hat man ja auch so mit dieser Angst von Kamala vor dem Undertaker gespielt, die quasi ja schon beim SummerSlam 92 aufgekommen ist. Vielleicht sollten wir erwähnen, dass Owen Hart hier auch noch ein Tag-Team-Match bestritten hat, nämlich auch gegen ein neues Tag-Team, was jetzt zur WWF dazugestoßen ist. Und das waren die Headshrinkers. Und Owen dann an der Seite von Coco Beware gegen die Headshrinkers im Opening-Contest. War ein durchaus launiges Match. Aber ja, gut, das Team Owen Hart, Coco Beware, jetzt auch nicht so von Erfolg gekrönt, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Also witzig war, die hatten ja, die New Foundation haben wir angesprochen, die hatten ja schon dieses Outfit, diese Hosen. Und bei Owen Hart und Coco Beware, also gerade bei Coco, wirkte diese Hose noch mal alberner als dieses Outfit mit den Trägern und diesen Bluderhosen, MC Hammerhosen.
Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten, da sind wir dann quasi schon zum Jahresende angekommen, weil die Survivor Series 92, die fand ja dann auch schon am 25. November statt. Also sprich, da war es dann schon Ende des Jahres und da wurden natürlich dann im weiteren Verlauf auch noch die weitere Fäden Richtung Royal Rumble aufgebaut. Da haben wir natürlich dann ganz vorneweg Bret Hart gegen Razor Ramon gehabt, was ja die World-Title-Fehde dann gewesen ist, wo er sich dann ja auch einen Razor Ramon unter anderem Owen Hart vorgeknöpft hat, den brutal attackiert hat. Aber das ist dann, wie ich schon gerade angesprochen habe, eine Geschichte für einen anderen Podcast und dann eben auch das können wir vielleicht einfach auch nochmal machen, Shaggy, oder?
Ja, warum nicht? Finde ich spannend, sich mal ein Jahr rauszupicken und das mal genau zu betrachten. Gar 92 natürlich für Deutschland ein besonderes Jahr, aber es gibt noch andere besondere Jahre, die man sich vielleicht mal genauer anschauen könnte.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, das Jahr 92 für deutsche Fans absolut wegweisend, weil sich eben die TV-Situation so geändert hat, weil auf einmal Deutschland auch so stark im Fokus von der World Wrestling Federation gewesen ist, was eben auch daran lag, dass man, also die WWF, WWE, im heimischen Gefilde USA schlicht riesengroße Probleme gehabt hat. Wir haben den Sexskandal angesprochen, wir haben den Steroidskandal angesprochen. Talente sind weggebrochen, Talente sind gegangen. Die einen nach Hollywood, wie ein Hulk Hogan zum Beispiel, die anderen in andere Promotions. Jake Roberts zum Beispiel ist ja dann zur WCW gegangen. Andere haben sich dann andere Probleme. Also es war eine Zeit des Umbruchs, den wir hier gehabt haben. Und das Interessante ist eben, dass es dann in Deutschland, dass dieser Zeit des Umbruchs für die WWF in Deutschland eine Zeit des Aufbruchs gewesen ist, ja. Weil wir hier ein guter Markt gewesen sind, weil wir ein guter Geldgeber gewesen sind, der letztlich mit dafür gesorgt hat, dass die WWF auch über diese schwierigen Zeiten hinweggekommen sind. Weil wenn man jetzt mal so ins Jahr 93 dann mal so ein bisschen vorausblickt, Shaggy, so die Star Power die war dann schon deutlich geringer. Da musste man wirklich, da mussten wir wirklich auch durch ein paar harte Zeiten gehen.
Ja, man musste erstmal Mensch oder Wrestler wieder aufbauen und die zu großen Namen machen. Mit dem Bret Hart hat das ja sehr, sehr gut funktioniert. Shawn Michaels folgte dann, Razor Ramon, der ja auch zu einem Star wurde. Also ja, man hatte jetzt, Yokozuna hast du gerade angesprochen, man hatte das irgendwie jetzt, da, der hatte die Aufgabe wirklich, die großen Namen, die man früher immer hatte, jetzt zu ersetzen. Der Warrior, der verschwunden war, ein Hogan, der erstmal weg war, sollte ja leider wiederkommen. Aber ja, das war tatsächlich Zeit des Aufbruchs, Zeit der Veränderung, im Positiven wie im Negativen. Und auch, wie du die beiden Märkte angesprochen hast, auch Amerika, schwerer Markt, Deutschland oder Europa, starker Markt. Also Zeiten der Veränderung standen an. Und das waren für uns Deutsche, das ist ganz, ganz, also für die WWE natürlich generell, aber für uns Deutsche eine spannende, tolle Zeit.
Ja, ganz genau. Und schreibt uns natürlich da auch gerne auf dem Discord oder dann auch in die Kommentare, was sind denn eure Erinnerungen? Wart ihr damals dabei? Habt ihr es nachgeholt? Schreibt uns das natürlich dann gerne in die Kommentare. Wir sind da gespannt drauf, was ihr da für Geschichten zu erzählen habt, weil wir haben ja bei uns beiden schon gemerkt, dass wir da so eine sehr andersartige Herangehensweise gehabt haben. Ne? Einfach, weil man damals ja auch noch nicht, wir hatten ja nichts, ne? Man musste ein bisschen improvisieren und man war ein bisschen drauf angewiesen, auch wo haben denn die Eltern mitgespielt oder wer hat einen da sonst wie versorgt, ne? Das ist ja eben auch ganz, ganz wichtig, dass man da auch, als man 10, 12, 13, 14, 15 gewesen ist, musst du ja auch schauen, wie du da dein Wrestling-Stoff quasi bekommst, ne, wenn du das damals geliebt hast. Und da war man dann auch teilweise ein bisschen erfinderisch. Aber eine tolle Zeit, ein interessantes Jahr mit auch vielen guten Matches und auch vielen interessanten Fäden vor allem. Deswegen auf jeden Fall auch ein wunderbares Thema, was wir hier dann im Wochenend-Podcast besprechen können. Deswegen Dankeschön nochmal an den Showstopper, dass er uns da nochmal diesen Wink mit dem Zaunfall gegeben hat. Shaggy, möchtest du noch was erzählen?
Ich würde kurz den Showstopper mal grüßen. Den kenne ich nämlich auch schon ganz, ganz lange, auch aus Fantasy-Wrestling-Zeiten, als ich noch cool war. Also auch sehr vielen Dank für diese Idee. Und vielleicht spinnt sich daraus ja ein neues Format. Falls ihr, liebe Hörenden, das auch toll fandet, dann schreibt uns, sagt uns Bescheid. Ich würde mich interessieren, ob ihr mehr in dieser Richtung hören wollt.
Genau, macht das mal. Und an der Stelle mache ich dann hier den Deckel drauf. Nächste Woche geht's dann eben, wie gesagt, weiter mit der aktuellen Berichterstattung zu WWE Bad Blood. Da wird nochmal die Zelle aufgebaut. Drew McIntyre, CM Punk, dann im Hell in a Cell. Bei uns gibt's die Preview und die Review mit Kai und meiner Wenigkeit, sofern meine Stimme bis dahin nicht komplett den Geist aufgegeben hat. Und der Shaggy ist hoffentlich bis dahin auch wieder fit.
Ja, ich bin hoffentlich bis dahin wieder fit. Wir hören uns bald, wir sehen uns bald. Ich bin raus für heute.
Genau, ich auch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.